Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Becker Petkovic und diesmal mit einem brandneuen deutschen Grand Slam Sieger. Wir freuen uns sehr. Herzlichsten Glückwünsche von Becker und von Petkovic gehen an Alexander Zverev, an Sascha, der sich am Sonntag in 5 Sätzen gegen Flavio Cobolli durchgesetzt hat und seinen allerersten hochverdienten Grand Slam-Titel gewonnen hat. Nur für diejenigen, die jetzt einschalten, so wird ungefähr unsere Folge aussehen, Boris. Wir werden natürlich ein bisschen über das Match sprechen, aber das fand ich super, deswegen nehmen wir auch erst 2 Tage später auf. Du hast dir gewünscht, dass wir auch ein bisschen tiefer gehen. Was passiert nach einem Grand Slam-Sieg? Was passiert mit dem Menschen? Was passiert mit den Leuten um den Menschen herum, mit der Öffentlichkeit, mit der Wahrnehmung? Deswegen haben wir uns 2 Tage genommen, um uns ein bisschen zu sammeln, Gedanken zu sammeln. Wir werden also auch ein bisschen tiefer gehen. Wir haben ein paar Fragen von euch gesammelt. Wir werden also auch Fragen beantworten und dann hinten raus werden wir natürlich auch noch über die Frauen sprechen. So 15-20 Minuten. Seid uns nicht böse. Wir verteidigen die Frauen. Boris ist ein großer Frauenverteidiger, genauso wie ich. Aber ich glaube, das ist verständlich, dass wir die meiste Zeit unseres Podcasts natürlich Alexander Zverev widmen möchten. Lass uns anfangen, Boris, mit dem Sonntag, mit dem Match. Du hast es vermutlich für Eurosport kommentiert. Wie ist es dir ergangen beim Kommentieren und wie hast du das Match wahrgenommen insgesamt?
Ja, ich war schon sehr nervös auch, weil ich einfach diese Chance gesehen habe. Eigentlich seit Jannik Sinner dann in der ersten Woche in der zweiten Runde verloren hat, dachte ich, es gibt jetzt keinen Spieler mehr, vor Sascha Zverev Angst haben muss. Djokovic hat dann in der dritten Runde gegen Fonseca verloren in seiner Hälfte. Und da wusste ich, also Halbfinale so gut wie sicher, auch weil er in Roland Garros immer so gut gespielt hat. Das war jetzt schon auch, er war schon 4-mal im Halbfinale. Und dann habe ich geguckt, wer in der oberen Hälfte dann zu ihm stößt. Und dann war es dann Cobolli nach Aufgabe von Analdi. Und da dachte ich, also wenn ich jetzt, wann dann? Ich meine, das sagt man so leicht, aber es ist natürlich eine unglaubliche psychische Belastung für Sascha Zverev. Deswegen ein ganz großes Kompliment von mir. Also ein Lebenstraum ist Erfüllung gegangen für ihn, auch für seine Familie, für seinen Bruder, für sein ganzes Team. Die sind seit 11 Jahren dabei und er hatte immer das Talent, er hatte immer die Möglichkeiten, er hatte auch viel Stunden auf dem Trainingsplatz investiert und war jetzt zum 4. Mal schon im Major und irgendwann läuft die Zeit auch aus. Mm. Und deswegen war ich nervös und angespannt und war dann sehr froh, als er dann einen Matchball gemacht hat.
Ja, und es war ja hochspannend. Also es war wirklich... Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, dass es total verdient war nach all dem. Und ich glaube, wir haben das häufig gesagt, aber ich finde es nochmal wichtig zu wiederholen, wie hart Sascha an diesem Traum gearbeitet hat. Er war immer derjenige, der am längsten auf den Trainingsplätzen war, der als Erster da war, der als Letzter gegangen ist. Sein größter Traum, hat immer gesagt, das ist das eine, was ich noch schaffen will. Ich hoffe, er wird sich jetzt auch irgendwann die Haare schneiden mit diesem Erfolg. Aber lass uns doch kurz über das Match sprechen, denn es war wirklich so, dass er... Ich bin gespannt, was du sagst, weil für mich war es fast überraschend, dass er nervös wurde in dem Finale, auch wenn es nicht so sein sollte, klar. Aber weil er, genau was du gesagt hast, die 14 Tage vorher so hervorragend gemeistert hat. Er war ja seit der zweiten Runde schon der Favorit darauf zu gewinnen. Und er hat das so super gemacht gegen Rafa Hodar, gegen Jakub Mencik, ist so ruhig geblieben, hat so solide die Matches zugemacht, ohne drüber nachzudenken, dass ich dann fast überrascht war, dass er doch nochmal am Finaltag nervös wurde. Cobolli hat natürlich sein eigenes dazugegeben, er hat unheimlich gut gespielt teilweise. Mega schneller Start, 6-1, alles sah super aus. Was ist dann passiert aus deinen Augen?
Ja, erstmal waren die Bedingungen sehr gut für ihn. Es war Sonne, es war dadurch ist das Tennisspiel einfach schneller. Der Ball geht schnell durch die Luft und Cobolli sah man die Nervosität an Anfang des Matches. Er war zum ersten Mal in einem Grand Slam Finale und ich fand auch schön in seiner Box die Azzurri, die blaue Wand. Die sind wirklich bei jedem Punkt aufgestanden. Das war schön zu sehen. Aber ich glaube, das hat ihn so ein bisschen überwältigt. Und Sascha war das schon zum vierten Mal. Also das macht einen Unterschied. Mhm. Und auch generell das Niveau, wie er Tennis spielt, jetzt nicht erst seit Paris, einfach das ganze Jahr, war einfach so hoch, dass er in einer Normalform eigentlich der Favorit war und deswegen auch gewinnen sollte. Im zweiten Satz hat sich Coboli dann gesteigert und hat besser gespielt. Und als er das Break zum 4-3 gemacht hat, dann im zweiten Satz, da wurde Sascha zum ersten Mal so ein bisschen hektisch von wegen, oh Gott, der andere spielt ja jetzt, spielt sich frei, hat die Nervosität abgelegt. Und plötzlich war es ein offener Schlagabtausch im dritten Satz. Und dann könnte es hin und her gehen. Aber auch da, letztendlich blieb er ruhig, hat gut Tennis gespielt, war offensiv, wurde nicht passiv. Ja, hat die Vorhand manchmal verhauen, werde nicht und ein paar leichte Fehler gemacht, aber es lag auch an Coboli, der jetzt wirklich in der Euphorie des Publikums sich wohlgefühlt hat, die Fans immer wieder aufgefordert hat mit den Händen, helft mir, also so ein bisschen die Show gestohlen hat von Sascha. Und als er den dritten Satz gewonnen hat, dann dachte ich, okay, also jetzt soll das in 4 machen, bitte nicht in 5.
Oh Gott,
Und dann war es wirklich ein Kampf auf Messerschneide. Mhm. Und dann muss eigentlich Coboli den Sack bei 5-4 im vierten zumachen. Genau. Dann wäre es deutlich schwieriger geworden für Sascha. Coboli wurde dann nervös, gewinnt den Tiebreak und dann macht den klassischen Fehler. Der muss sehen, dass auf der anderen Seite sein Gegner Krampfansätze hat. Mhm. Das heißt, aus seiner Coaching-Ecke mussten die reinrufen, jetzt nicht vom Platz gehen, sondern weiterspielen. Flavio hat das nicht gesehen, geht vom Platz, geht 10, 15 Minuten runter. Man konnte sehen, wie Sascha sich erholt hat, tief durchgeatmet, nochmal Kraft gesammelt, vielleicht nochmal in sich gegangen von wegen, scheiße, jetzt verdammt nochmal, ich muss diesen fünften Satz ihren gewinnen, blieb dann vollkommen cool, also wie in einem Tunnel, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Und dann wurde der andere plötzlich müde und hat dann das Doppelbreak gemacht zum 3-0. Und da war mir klar, eigentlich kann heute nichts mehr schiefgehen.
Ja, das war super zusammengefasst, Boris. Und dieser Krux nach dem vierten Satz, das war genau das, was wir auch, ich habe bei den French Open fürs amerikanische Fernsehen gearbeitet, deswegen wusste ich nicht genau, was ihr sagt, ihr wusstet nicht genau, was wir sagen, aber genau das haben eigentlich alle Experten durchweg auch gesagt. Warum ist Flavio Coboli nach dem vierten Satz vom Platz gegangen? Aber weißt du, genau das und aber auch nicht nur das, ich finde nicht nur das, sondern auch genau was du hast es so super zusammengefasst, auch wie Sascha reagiert, die zwei Sachen, das ist einfach der Unterschied der Erfahrung. Das heißt, die 3 verlorenen Grand Slams, die er in der Vergangenheit hatte, die mögen auf den ersten Blick unnützbar sein. Warum? Ja, da kämpft er sich ins Finale und verliert dann gegen Sinner, Alcaraz und Team oder wie sie alle heißen. Aber in dem vierten Grand Slam Finale, jetzt am Sonntag, hat man gesehen, dass diese Erfahrung eben unbezahlbar ist. Denn genau wie du sagst, er hat Krämpfe. Ich finde, dass ihm die Krämpfe geholfen haben, weil er dann auf einmal wieder freier geschwungen
hat.
Genau, weil sonst wäre es wirklich bei 6-4, dann wären die Krämpfe ja Anfang 5. gekommen. Wer weiß, wie es dann endet. Deswegen haben ihm die Krämpfe, auch wenn es kontraintuitiv klingt, haben ihm eigentlich geholfen in dem Moment, dass er in den Tiebreak kommt, auch wenn er ihn verliert. Und dann, finde ich, hat er was so Tolles gemacht. Er hat dann, obwohl er ja eigentlich am schlimmsten Moment in diesem Match angekommen ist, verliert den vierten, hat Krämpfe. Wir wissen nicht, ob er genügend Kraft für den fünften hat. Es war relativ warm dann. Es war nicht super heiß, aber es war dann schon so 23, 24 Grad, sehr schwül. Dann hat er so wie bewusst die Schulter nach hinten genommen, Brust raus, Kinn hoch und ist so ganz langsam zur Bank gelaufen und Coboli ging vom Platz. Und ich finde, in diesem Moment hat er dieses Finale gewonnen, weil da hat er wirklich so aus der Erfahrung heraus, okay, es ist scheiße gelaufen, aber ich muss mich jetzt zusammenreißen, hat sich zusammengerissen und dann war Flavio Coboli derjenige, der weggeht. Also es war schon krass spannend wieder, ey, ich bin am Boden zerflossen, Wahnsinn. Nächstes Mal wünsche ich mir einen glatten Dreisatzsieg, damit wir unsere Nerven noch behalten. Aber irgendwie dann auch geil, Boris, oder? Dass er quasi ein mentales Hindernis nehmen muss, um diesen Grand Slam zu gewinnen. Da wird er bestimmt noch stolzer drauf sein, als wenn er es in 3 Sätzen gewonnen hätte.
Ja, auch wie das Schicksal dann so spielt. Vor 4 Jahren hat er diesen schlimmen dreifachen Bänderriss auf diesem Platz. Frage war, Sportinvalide, kommt dann nochmal zurück in dieser Form? Und genau auf dem Platz, wo die schlimmste Verletzung seines Lebens einstecken musste, kommt sein größter Sieg. Also wenn das kein Schicksal ist, dann weiß ich nicht. Und ich generell fühlt er sich in Paris immer wohl, ist sein erfolgreichstes Grand Slam, obwohl er auch schon in Melbourne im Finale war. Und das hat schon so sollen sein. Und ich glaube, jeder ist sich einig, der sich im Tennis ausspringt. Diesen Grand Slam hat er sich verdient. Er hat ja einen Titel gehabt, der beste Spieler, der noch keinen Grand Slam gewonnen hat. Diesen Titel willst du nicht. Du willst alles, nur diesen Titel willst du nicht. Und seit Sonntagabend gibt's ein neues Kapitel in seiner Karriere. Sascha Zverev, Grand Slam Sieger. Und das fühlt sich einfach unglaublich gut an.
Ja, 64 Mal im Netz gewesen insgesamt. Also ja. Eine Sache, die du immer wieder gesagt hast, hat er ja dieses Jahr schon übers ganze Jahr hinweg super gemacht, aber jetzt auch in einem Grand-Slam-Finale. Das ist ja dann doch nochmal eine neue Hausnummer. Also wirklich eine super Leistung, super Turnier gespielt. Seit der zweiten Runde Favorit gewesen, das muss man erstmal hinkriegen. Und dann trotzdem sich da so durchzufalten. Also richtig, richtig gut, Boris. Aber jetzt kommt nämlich der Grand-Slam nach dem Grand-Slam. Was macht man, wenn man so einen Riesentitel holt? Er ist 29, er ist am Zenit seiner Karriere angekommen, er hat sich einen Lebenstraum erfüllt. Ich bin so froh, dass ich einen von vielleicht 3-4 Menschen, die es in Deutschland gibt, die sowas erlebt haben. Okay, vielleicht wenn man so Fußballer-Weltmeistertitel, kann man ja auch noch gleichsetzen, das ist so ähnlich, dann gibt's noch ein paar mehr. Aber im Tennis gibt es nicht viele in Deutschland, die das geschafft haben. Du warst einer davon. Kannst du uns mal mitnehmen auf die Reise? Was passiert nach einem Grand-Slam-Titel direkt im Anschluss und dann auch in den Tagen danach, in den Wochen danach, in den Monaten danach? Und was bedeutet das auch für Sascha als Mensch und dann auch als Tennisspieler in Zukunft? Worauf muss er und müssen wir uns gefasst machen?
Ja, erstmal gibt es einen Medienmarathon sondergleichen. Das kann sich der Fan nicht vorstellen. Die Anfrage der internationalen Medien, natürlich dann die Bilder auf dem Platz mit seiner Familie, mit seinem Team. Stunden geht das, bis er dann letztendlich irgendwann mal um Mitternacht dann mal entspannen kann. Dann waren sie wohl noch ein bisschen um die Häuser mit seiner Partnerin und ein paar enge Freunde, aber also der Medienmarathon danach ist länger wie das Match. Jetzt kommt ja, ist länger. Also der muss das auf Deutsch, auf Englisch. Und jetzt so ein bisschen meine Frage, mag er das? Fühlt er sich da wohl? Mhm. Weil das wird jetzt eher mehr als weniger. Weil jetzt kommt ja die Frage auch, wer ist eigentlich der Mensch Sascha Zverev? Wir kennen den Tennisspieler, Weltklasse schon seit Jahren, jetzt Grand Slam Sieger. Okay, wir wissen, er hat eine gute Vorhand, hat eine gute Rückhand. Aber wie ist der Mensch? Was sind seine Hobbys? Er hat eine 5-jährige Tochter namens Myla, die mit ihrer Mutter in Berlin lebt. Wie ist er als Vater? Was für Meinungen hat Sascha Zverev über Politik, über die Wirtschaft? Liest er ein Buch, Andrea? Auch eine Frage für dich. Weißt du, wie tickt er außerhalb des Platzes? Und da weiß ich nicht, ob er sich wohlfühlt mit dieser Rolle. Er hat jetzt keine Wahl. Er wird jetzt im Fokus der Öffentlichkeit stehen, ob er will oder nicht. Auf der anderen Seite, er ist sehr stolz, das Olympiagold für Deutschland in Tokio geholt zu haben. Also er ist stolzer Deutscher. Kritiker sehen ihn als Deutschrussen. Natürlich sind seine Eltern in Moskau geboren, auch sein Bruder, aber er ist Hamburger. Nur die Kritiker sehen ihn jetzt bisschen differenziert, ist eigentlich keiner von uns. Ja, wir respektieren ihn, aber wir lieben ihn nicht. Aber wir kennen all Sascha privat nicht. Ich schon, du schon, aber die Öffentlichkeit nicht. Und jetzt ist die Frage, wie geht der damit um? Macht er ein bisschen auf? Erlebt man den Menschen? Macht er sein Herz auf? Spricht er über seine Leidenschaften, seine Vorlieben, seine Hobbys? Oder nicht? Will er als Tennisspieler nur gesehen werden oder als Mensch? Und das weiß man nicht. Er spielt jetzt die Boss Open nicht, was ich gut finde. Er muss sich jetzt erstmal sammeln. Wird dann wohl in Halle beim Rasenturnier aufschlagen und dann wird natürlich eine unglaubliche Begeisterungswelle auf ihn zukommen. Sowas hat er noch nie erlebt. Der war immer populär in Deutschland, aber was jetzt passieren wird, das hat er noch nicht erlebt. Dann habe ich gehört, er muss vielleicht nach Hamburg, weil seine Heimatstadt wird ihm gerne auch ehren. Jetzt kommen die ganzen Ehrungen. Passt das in seinen Trainingsplan? Was passiert dann in Wimbledon? Ist er plötzlich Favorit? Also ganz, ja, plötzlich ist es, ja, der gewinnt eh keinen Slam, alles vorbei, der hat jetzt einen gewonnen und es gibt keinen Grund, warum er nicht 2 oder 3 oder 4 gewinnen soll, weil Alcaraz ist verletzt, Sinner ist noch nicht ganz wieder fit, dann ist auch der Favorit in Wimbledon der zweigesetzte Sascha Zverev, also eine ganz neue Sichtweise und ich kann ihm nur raten, jetzt mit 29, gewinne was geht, weil irgendwann ist die Zeit vorbei.
Ja, das sind so gute Punkte. Ich glaube, was für ihn spricht, sind jetzt wirklich nur aus der, ich kenne ihn seit er 18 ist, Was für ihn spricht, er hat immer, Tennis war immer seine absolute Priorität, Punkt. Alles andere ist so, das alles, was halt mitkommt, was man auch machen muss. Sein Problem, in Anführungszeichen, ist, dass er auch sehr charmant und lustig und gut reden kann. Deswegen wollen die Leute auch was von ihm hören. Ich glaube, er würde am liebsten mit niemandem, also mit den Medien, ich glaube nicht mit Menschen, sondern mit den Medien gar nicht sprechen, wenn er nicht müsste.
Darf ich da kurz unterbrechen? Ich finde ihn auf Englisch viel besser wie auf Deutsch. Er redet charmant, er ist lustig, er gibt Auskunft. Und auf Deutsch finde ich immer so eine Bremse. Das ist immer so 2-3 Sätze abgehackt. Und auf Englisch wunderbar sympathisch. Warum? Ich verstehe es nicht.
Also ich glaube, ich kann ihn ein bisschen verstehen. Meine Eltern, ich habe ja auch immer Migrationshintergrund. Meine Eltern, mein Vater ist Serbe, meine Mutter ist Bosnierin. Ich bin im damaligen Jugoslawien noch geboren. Ich weiß nicht mal, ob es nur von außen ist oder ob es auch von innen ist, aber man hat immer so das Gefühl, ich bin nicht ganz angekommen und ich muss noch einen Erfolg feiern, damit sie mich endlich annehmen. Und ich glaube, dass das so ein nicht nur die Schuld der Öffentlichkeit ist und auch nicht nur die Schuld Saschas, sondern dass es so eine ganz verzwickte Situation ist. Mhm. Man projiziert etwas und dann manifestiert sich das im Außen und das Außen nimmt etwas wahr, so eine Art Distanz. Wie du sagst, im Englischen ist er total charmant und lustig und offen. Im Deutschen ist er manchmal ein bisschen unnahbarer. Und die Öffentlichkeit nimmt das dann wahr und projiziert dann auf den Menschen oder auf die Person, den Tennisspieler, dass er ja unnahbar etc. etc. ist. Also ich finde, das ist unabhängig von Sascha und unabhängig von der Öffentlichkeit einfach generell eine sehr komplizierte Situation. Immer, finde ich, mit Migrationshintergrund. Das haben wir bei zahlreichen Fußballern gesehen und das haben wir jetzt bei Sascha auch. Ja, ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass er schon immer, und das stimmt auf eine Art und Weise, die deutsche Öffentlichkeit, und da seid ihr ein bisschen dran schuld, Boris, du und Steffi, auf eine positive Art und Weise, ihr habt solch unglaublich einmalige Erfolge gefeiert, dass die deutsche Öffentlichkeit jeden Tennisspieler und jede Tennisspielerin, die danach kommt, immer daran messen werden. Was heißt das? Das heißt, dass Angie Kerber, als sie 3 Grand Slams gewonnen hatte und die Nummer 1 der Welt war, im Außen, international, global, schon längst als Hall of Famer gefeiert wurde, schon längst mit dem Respekt, den sie verdient, den hat sie schon international schon längst bekommen. In Deutschland war es ja, aber warum hat sie nicht 20 Grand Slams gewonnen, wie damals Steffi? Warum ist sie nicht 4 Jahre am Stück die Nummer 1 damals, so wie Steffi? Und erst als sie aufgehört hat, wurde der deutschen Öffentlichkeit schlagartig bewusst, was eigentlich weggeht, nämlich eine der besten Tennisspielerinnen international der letzten 20 Jahre. Und ich glaube, dass Sascha das auch spürt. Du hast es gerade gesagt, der beste Tennisspieler bis zum Sonntag, der beste Tennisspieler jemals, der kein Grand Slam gewonnen hat. So wurde er von vielen porträtiert. Das ist aber eine unglaubliche Leistung. Auch wenn er diesen Grand Slam nicht gewonnen hätte, für mich ist der Grand Slam die Kirsche auf der Torte. Saschas Karriere ist schon eine Torte. Weißt du, in der Torte ist schon alles drin.
Genau.
Zuckerguss, da ist der Boden drinne, die wurde super gebacken, die wurde von einem geilen Konditor gemacht. Und jetzt hat er sich am Ende noch eine Kirsche oben drauf gesteckt. Ja? Und ich finde, in der deutschen Öffentlichkeit, wegen euren Erfolgen und natürlich auch Michael Stich, ist es immer nicht genug gewesen. Und das spürt er natürlich auch. Und deswegen hat er sich, glaube ich, ein bisschen unfair behandelt gefühlt. Und da finde ich, hat er irgendwo auch recht. Weil ich merke schon, dadurch, dass ich fürs amerikanische und fürs deutsche TV arbeite, hat er international deutlich mehr Respekt bis zum Sonntag bekommen als hier in Deutschland. Das finde ich schon. Und ich glaube, dass es dann wieder, was ich eben gesagt habe, dann so ein Geben und Nehmen ist. Dann ist er ein bisschen, fühlt sich unfair behandelt, ist dann distanzierter, dann denken sich die Medienleute, ja, aber wieso ist er so blöd zu uns oder so distanziert zu uns, aber ist super charmant im On-Court-Interview, was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Genau. Und so rastet sich dann diese Spirale ein und niemand hat so richtig Schuld, aber alle haben gleichzeitig Schuld, weißt du, wie ich meine? Hm. Und ich glaube, das wird vielleicht jetzt von ihm abfallen, hoffe ich, weil er hat ja jetzt das geschafft, was alle von ihm erwartet haben und jetzt muss er niemandem was beweisen. Ich hoffe, dass er das für sich spürt. Das ist mein Wunsch für ihn.
Ja, da habe ich eine kleine Gegenfrage. Er wurde ja von der L'Equipe dann am nächsten Tag im Auto interviewt Und Sie haben natürlich auch Thema häusliche Gewalt, was ja vorbei ist, angesprochen und hat das Interview abgebrochen. Und das Ergebnis war, dass L'Équipe zum ersten Mal in 20 Jahren auf ihrem Titel nicht den Gewinner von Roland Garros drauf hatte, sondern irgendeine andere Sportmannschaft. Das ist, was ich international höre, dass sie immer wieder diese alten Kamellen, die längst weg sind und so weiter, man muss auch doch mal gut Weile lassen, immer wieder aufbringen. Und er will es nicht ansprechen, er will es nicht erklären. Vielleicht sollte er auch da versuchen, damit etwas offener, offensiver umzugehen, weil sonst hören da die Kritiker nicht auf. Also du kannst als Superstar im Tennis, und das ist jetzt Sascha Zverev, nicht so tun, als gäbe es dein Privatleben nicht. Ich bin der Erste, der genau weiß, um was es geht. Und du musst dich damit auseinandersetzen, du kannst es nicht negieren, du kannst nichts leugnen, sondern du musst sagen, ja, in der Vergangenheit sind Dinge passiert, darauf bin ich nicht stolz, was auch immer es ist, oder es ist falsch oder es ist unwahr, aber du kannst nicht so tun, als wäre das nicht passiert. Weil sonst passiert das nächste Woche, sonst wird dann Wimbledon gefragt. Ich kenne Journalisten, ich glaube, noch besser wie der Sascha, also die lassen da nicht los. Das heißt, wenn es um die Marke Sascha Zverev geht, muss er jetzt schauen, dass er da mit der Vergangenheit anders umgeht, wie er es bis jetzt macht. Das ist einfach mein Ratschlag als deutlich älterer Leidender. Ich habe ja auch das Problem gehabt viele Jahre und da gibt's nur eins: damit offen umgehen, offenes Visier, hol dir einen guten Journalisten, hol dir einen Johannes Bekerner, mach ein privates Interview über die Themen, die offen sind, und dann wirst du in Deutschland vielleicht nicht nur respektiert, sondern auch geliebt.
Das ist meine Meinung. Ich kenne mich ich finde es super, weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich hatte das nie so wie du sowieso nicht, aber wie Sascha jetzt vermutlich auch in Zukunft haben wird. Glaubst aber, er mag das ja nicht so, oder? Wie schätzt du ihn ein? Ich glaube, er mag es einfach nicht, mit Medien zu sprechen. Ich glaube nicht mal, dass es so, mit den deutschen Medien will ich nicht sprechen, aber mit den amerikanischen schon, sondern er sieht es als notwendiges Übel an. Er möchte einfach Tennis spielen. Das muss man schon so sagen. Das ist tough, ne? Wenn man so gepolt ist, oder?
Ja, also ich glaube, er ist schon, er fühlt sich schon wohl vor der Öffentlichkeit, sonst wird er auch nicht diese ganzen Interviews geben, auch private Eindrücke, Urlaub Malediven oder sonst wie. Aber er sucht sich die Themen aus. Ne? Also er will nur über Themen sprechen, wo er sich wohlfühlt, und so geht's eben nicht. Dazu ist er zu bekannt, dazu ist er so erfolgreich, dazu leben wir auch zum Glück in einer Demokratie, was die Medien angeht, das ist gut und schlecht. Aber er kann es nicht so tun, als wäre er nicht der aktuelle Superstar und muss mich mit den guten Themen auseinandersetzen, aber auch mit den negativen Themen. Und das ist einfach ein Fakt und das wird nicht weggehen. Man will den Menschen Sascha Zverev besser kennenlernen. Er ist garantiert ein guter Vater, nur man weiß es nicht. Das wäre nun positiv für sein Image. Er ist bestimmt ein toller Bruder, ein toller Junge und so weiter. Man weiß es nicht. Wie ist der private Mensch? Also ich könnte ihm nur raten, geh damit offensiv um. Du hast nichts zu verstecken. Du bist gerade auf dem Mount Everest. Nütze die Chance, weil sowas kommt vielleicht nie wieder.
Interessant. Ja, super tolle Einblicke. Vielen Dank dafür, Boris, weil damit kann sich, glaube ich, niemand außer dir identifizieren, was jetzt auf ihn zukommt. Was glaubst du, oder wie war das vielleicht auch bei dir? Was glaubst du, was kommt auf ihn zu? Jetzt, das ist schon ein bisschen angedeutet. Favorit in Wimbledon, Fragezeichen. Was kommt auf ihn zu in der Erwartungshaltung von vielleicht jetzt auch Fans, die er gewonnen hat durch den Erfolg, die vorher keine Tennisfans waren, die nicht genau wissen, wie es in der Tenniswelt aussieht? Und was glaubst du, wie wird sich auch seine Attitüde auf dem Platz verändern, positiv oder negativ? Vielleicht ist er jetzt freier, vielleicht hat er jetzt nicht mehr diesen Chip on the shoulder, wie die Amis sagen, dass er diesen verhassten Grand Slam endlich holen muss. Jetzt hat er ihn. Was glaubst du, wie sich als Tennisspieler sein Leben jetzt verändern wird, von außen und von innen?
Auch sportlich eine ganz wichtige Phase. Jetzt geht's ja weiter, das hört er nicht auf. Ich rede von 9 Zielen. Wird es ein zweiter Dominic Thiem, ein Grand Slam und kein zweiter? Michael Stich hätte auch meines Erachtens mehr gewinnen können, weil er eben so gut war. Es blieb bei einem Wimbledon-Sieg. Das ist wunderbar. Die meisten würden sich träumen, jemals Wimbledon zu gewinnen. Aber halt einer nur, sage ich. Und ich finde, er hat die Qualität für mehr Grand Slams, aber muss sich die Ziele stecken. Sein Ziel war immer, Ich will meinen Major. Okay, jetzt hat er jetzt. Es gibt keinen Grund für mich, warum ich nicht auch Wimbledon gewinnen kann. Er hat den Aufschlag. Mit diesem Aufschlag alleine bist du schon mal im Halbfinale. Wenn du dich auf Rasen lernst zu bewegen, wenn du am Return vielleicht ein bisschen arbeite. Also wenn auf Rasen so weit hinten steht wie auf Sand, dann wird's nichts. Du musst dich schon auch anpassen auf Rasen. Tennis ist ein anderes Spiel. Gut, dann komm auf Hartplatz. Auf Hartplatz ist er zu Hause. Da muss er die Sommerplanung so machen, dass er nicht jede Woche spielt, wie so oft, sondern dass er auch sich mal eine Pause lässt. Mhm. Zum Glück hat er den roten Baum abgesagt vor Paris. Das ist einer der Gründe, warum er frisch war. Du musst in der zweiten Woche eines Grand Slams frisch bleiben. Da kannst du nicht jede Woche spielen. Also es gibt eine neue Zielausrichtung und da geht's weiter. Nummer eins der Welt. Warum nicht? Mhm. Ja. Alcaraz ist auf die nächsten Wochen verletzt. Sinner weiß man nicht, wann und wie er zurückkommt. Sascha hat so konstant gespielt über das Jahr, hat jetzt 2000 Punkte in Paris genommen. Wenn er weiter so spielt, da kann er auch im November sein Ziel sein, Nummer eins der Welt am Jahresende. Nicht unmöglich. Das heißt, die Zielsetzung muss sich verändern. Jetzt soll er erst mal ein paar Tage schnaufen und so weiter. Aber er muss sich neue Ziele stecken, weil sonst fällt er ja zurück. Das Letzte, was er tun sollte, ist jetzt zufrieden sein mit dem einen Major. Gut, eine Nacht, eine zwei, eine Woche, aber spätestens die Woche vor Wimbledon braucht er die neuen Ziele und sollte sie auch verbalisieren.
Mhm. Okay, also findest du, er sollte, da ist mir gerade was eingefallen, weil du gesagt hast, er sollte ein bisschen offener umgehen vielleicht. Vielleicht würde ihm das helfen. Und er ist offener umgegangen mit einer Sache. Zumindest bei uns im Interview hat er das gesagt und das fand ich extrem gut. Nach diesem Sieg hat er gesagt, ja, er war total überrascht, wie nervös er war, weil er hat die ganze Woche über, hat er so daran gearbeitet, sich nur aufs nächste Match zu konzentrieren, Und er war so ein bisschen selbst von sich überrascht, wie gut er das hinbekommen hat, im Tunnel zu bleiben, nichts anderes zu denken, sich nicht ablenken zu lassen von all dem Gebabbel um ihn als Favoriten. Und dann in der Nacht vorm Finale hat er schlecht geschlafen, war extrem nervös, konnte nicht einschlafen, ist immer wieder wach geworden, ist dann nervös geworden während des Matches und er hat es ja dann super gemeistert. Aber das fand ich so, ich glaube, das hätte er vor diesem Sieg, vor diesem Grand Slam Sieg nie so gesagt. Er hätte es immer versucht zu verstecken, um keine Schwäche zu zeigen. Und vielleicht, das meine ich mit, vielleicht gibt ihm ja dieser Grand Slam Sieg, nimmt ihm diese dieses stark sein müssen. Vielleicht ist er einfach so, wie er ist und ist damit dann offener und muss nicht ständig was vorgaukeln, weil die Leute ihm halt immer wieder dann, ja, beim Grand Slam hast du ja nicht gewonnen, das ist jetzt weg.
Ja.
Und vielleicht ist es ja genau der Schritt, in den du gerade geraten hast. Wie war es denn bei dir, nachdem du Wimbledon gewonnen hast? Du hast ja deinen Titel dann verteidigt, was ja immer noch unglaublich ist mit gefühlt 12 Jahren. Aber wie war es denn für dich bei den US Open? Wie war das für dich, da hinzukommen als Grand Slam Champion?
Vielleicht noch ein Satz zu Sascha, was du eben gesagt hast. Er muss verstehen, dass es eine Stärke ist, eine Schwäche zuzugeben. Mhm. Und das hängt ein bisschen mit seiner Erziehung vielleicht zusammen. Bestimmte Nationen sehen das als Schwäche an. Unsere Erziehung war eine andere. Es ist okay, auch mal weinen zu dürfen oder auch mal sagen, zuzugeben, ich bin heute schwach oder ich bin nervös. Das ist alles menschlich. Und wenn du das eben ansprichst und zugibst, dann ist es ja gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Weil wer ist nicht nervös im Grand Slam-Finale? Es gibt keinen. Auch ich war hektisch. Ich bin damit besser umgegangen, aber auch ich war hektisch und es wird nicht besser. Also du bist beim vierten Grand Slam Finale nicht entspannter wie beim ersten oder beim zehnten. Also das hört ja nie auf. Es gibt aber Wege und Mittel, wie du damit umgehst. Er hat sich abgeschottet. Richtig, man schottet sich ab. In diesen 14 Tagen hat man kein Verhältnis mit der Umwelt. Man hat seinen kleinen Kreis, man hat seinen Roomservice und von mir aus ein Mario Kart, also was auch immer er gemacht hat. Aber das war's. Deswegen ist es ja so schwer. Das kann keiner. Mhm. Und jetzt hat er es kapiert, wie es für ihn passt. Und es hat funktioniert. Mhm. Und für mich war es ein Chaos. Also ich war dann in New York und dann war der große Hype um mein Viertelfinale gegen John McEnroe. Weil er hat mich so ein bisschen provoziert, weil er war der Sieger von 84 und hat gesagt, das war nur Glück, der 17-jährige Deutsche hatte nur Glück und muss ja nicht gegen mich spielen. Hat das richtig provoziert. Und es hat mich genervt. Ja. Und es war... Also das Spiel, der neue Wimbledon-Sieger gegen den alten Wimbledon-Sieger. Mhm. Was ist passiert? Ich habe die Runde vorher verloren. Und die waren so sauer. Ich
gegen
den
wen
ganzen
hast du verloren?
Ich glaube, es war Nyström.
Okay.
Ich glaube, es war Nyström und habe da einfach die Runde vorverloren und war froh, dass es rum war. Weil mir hat das nicht gefallen. Mir war das zu viel. Und deswegen habe ich dann wohl auch dann schlecht gespielt, habe verloren. Und dann plötzlich wurden wir alle entspannter. Ich konnte dann mit dieser Situation umgehen, weil ich plötzlich mehr Zeit hatte. Mhm. Aber ich war ein Getriebener. Ich habe direkt nach Wimbledon habe ich Kitzbühel gespielt. Und die Fans waren aus dem Häuschen, nur auf Schritt und Tritt mich verfolgt mich. Mir war das unangenehm. Okay. Ich fand das bekloppt, wie die Leute mich angeschaut haben. Ich habe gesagt, ich bin ja nur ein Tennisspieler, seid ihr wahnsinnig? Nee, du bist das Wunderkind und das hat noch nie eine geschafft und so weiter. Also mir war das unangenehm. Ich hatte Probleme damit umzugehen. Ich habe dann ein Turnier in Cincinnati, habe ich dann gewonnen. Dann bin ich in der Nacht zu der damals beliebtesten Talkshow in Amerika, Johnny Carson, bin ich mit einem Privatjet dahin geflogen und wieder zurück während eines Turniers. Das würde ich heute nie wieder zulassen. Yeah. Yeah. Aber damals ferngesteuert von meinem Management. Und dann machst du sowas eben. Okay, Cincinnati gewonnen, aber mir war der ganze Trubel viel zu viel und habe mich dann erst im Herbst davon erholt.
Okay. Glaubst du, dass es vielleicht Sascha hilft, dass er schon 29 ist? Mein 29 ist immer noch kein Alter, aber er ist seit 10 Jahren auf der Tour, 10 Jahre plus, hat viel erlebt, ist schon ein erwachsener Mann, er weiß bestimmt, wer er ist. Oder sagen wir mal so, er weiß mehr, wer er ist mit 29, als du wahrscheinlich mit 17 wusstest. Glaubst du, das hilft ihm, dass er ein bisschen älter ist?
Ja, ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil, dass er diesen ersten großen Erfolg mit 29 hat, weil er einfach mehr im Leben steht. Er weiß, wer er ist, er weiß, was er will. Auch wenn es für uns Medien manchmal schwierig ist, aber es ist ja nun sein Leben und er muss damit klarkommen. Als 17-, 18-Jähriger bist du noch stärker beeinflusst, du hörst dein Management mehr zu und du willst Leuten auch mehr gefallen. Heute würde ich vieles anders machen, was ich damals gemacht habe. Also es ist ein Vorteil, ein bisschen erfahrener zu sein, als ich das damals war.
Ja, dann hoffen wir, dass er besser damit umgeht und hoffentlich vielleicht dann nochmal der Favorit des Boris. Ich habe ein paar Fragen von einigen von deinen Fans für dich. Es sind ganz viele, deswegen ich gucke jetzt einfach mal. Okay, das ist eine super Frage von Juliane. Und Boris, die geht an dich. Du warst vor Zverev der letzte deutsche Grand Slam-Sieger bei den Herren und hast damals einen richtigen Tennisboom in Deutschland ausgelöst. Wie hat sich dieser Hype aus deiner Sicht entwickelt? Und was sind die größten Unterschiede zwischen dem deutschen Tennis von damals, als du gewonnen hast, und heute? Und vor allem, und das ist dann die Krux der Frage, was bräuchte es, damit Zverevs Sieg jetzt eine ähnliche Begeisterung entfacht?
Erstmal sind wir wieder in einem Tennisboom. Wenn ich mal die Einschaltquoten von Eurosport, also meinem Sender, sagen darf. In der Spitze hatten wir 2,8 Millionen, im Durchschnitt 2,1. Das ist absolut der Rekord für den Sender. Und auch TNT, Amerika und England haben Rekord-Einschaltquoten gehabt und nicht mehr für das Finale, für die kompletten 2 Wochen. Warum? Weil wir haben neue Gesichter. Wir haben neue Sieger, wir haben neue Geschichten, es sind sympathische Spieler, die Jungen rücken nach, das finden die Fans spannend. Deswegen, es gab keine Show, keine Sendung, nichts am Sonntagnachmittag, was mehr Quoten hatte als das Finale von Roland Garros. Das heißt, wir sind wieder mitten in einem Boom. Was es bedarf? Ich glaube, die Fans wollen den Mensch Sascha Zverev näher sehen. Die wollen ihn besser verstehen. Ich glaube, sie sind jetzt offen, ihn zu umarmen, aber er muss ihnen ein bisschen was geben. Die Frage, macht er das, interessiert ihn das oder nicht? Das kann ich nicht beantworten. Aber er hätte jetzt die Chance, extrem beliebt in Deutschland wieder zu werden.
Super. Die nächste Frage von Lana, Boris. War dieser Titel für Sascha am Ende eher eine technische, körperliche oder eine mentale Leistung? Was glaubst du, hat den entscheidenden Unterschied gemacht?
Ja, im 5. Satz, da geht's nicht mehr um Technik und Taktik, da geht's nur noch um deine Mentalität und da war er unglaublich, wie er im Tunnel war, nachdem Cobolli wieder vom Platz runter zurückkam und so weiter. Hat sich kaum gefreut über gute Schläge, über die Breaks, er war einfach wirklich nächster Punkt. Du hast das vorhin erklärt, die Schultern zurück, das Kinn hoch und er war einfach ein friedvoller Krieger, nenne ich das. Er hat gesagt, so Junge, ich hol das Ding zu Hause, egal was ich dafür tun muss. Da geht es nur um die richtige Einstellung.
Ja, super. Mentalität. Also Lana, wenn du auch einen Grand Slam gewinnen willst bald, dann kommt es um die Mentalität an. Und Marco fragt nämlich, deswegen sage ich das auch, mit Blick auf unsere Nachwuchsspieler und Spielerinnen im Jugend-, Damen- und Herrenbereich für die Zukunft des deutschen Tennis. Wer hat aus deiner Sicht, Boris, das Talent, das Potenzial, die Hingabe, Durchhaltevermögen und Widerstandsfähigkeit, es in naher Zukunft einem Alexander Zverev oder Angie Kerber, Steffi, Boris, du und Michael gleich zu tun und einen Grand Slam zu gewinnen? Hast du da jemanden auf Anhieb im Kopf?
Jetzt aus Deutschland oder generell?
Oh, das steht gar nicht dabei. Ja. Warte mal. Mit,
okay, dann,
nee, unsere Nachwuchsspieler, also in Deutschland. Genau, unsere Nachwuchsspieler. Ja.
Also ich werde natürlich einen Teufel tun und irgendeinen Namen erwähnen jetzt, damit die entspannt sich entwickeln können. Es gibt gerade beim Jugendbereich, bei den Jungs, bei den jungen Herren, da gibt es 3-4 hoffnungsvolle Talente, die spielen gutes Tennis, die haben mit Paris im Jugendbereich letztes Jahr gut gespielt, dieses Jahr, da gibt es einen rothaarigen Jungen, also wüsste ich nicht besser, könnte das mein Sohn sein, wie der spielt gerade. Also es gibt ein paar tolle Namen, aber lass sie bitte in Ruhe sich entwickeln, sich auf der Herrentour die ersten Punkte sammeln und in 2-3 Jahren werden wir noch sehr viel Spaß haben, was den deutschen Nachwuchs angeht. Bei den Herren, bei den Damen mache ich mir ein bisschen Kopfschmerzen. Wir hatten das Thema schon. Ich glaube, da müssen wir länger warten.
Boris, ich war bei einem der Matches von dem kleinen rothaarigen Jungen und saß zwischen den Franzosen und den Französinnen und es war so lustig, weil also, oh, mais qui ça? Mais qui? C'est Boris? Non, mais c'est Boris? Und ich habe nur da dazwischen gesessen und mir ins Fäustchen gelacht, weil er ist wirklich sehr rothaarig. Okay, glaubst du, dass dieser Sieg Zverev endlich auf das Level bringt, um nun auch gegen Sinner und Alcaraz zu bestehen? Ich hoffe es sehr, fragt Kevin.
Wunderbare Frage, eben the Big Three. Also für mich gehört er seit Sonntag dazu. Es gibt keinen Grund, warum er nicht mehr Grand Slams gewinnen sollte, auch wenn Sinner und Alcaraz mitspielen. Zur Wiederholung, er hatte Alcaraz am Rand eine Niederlage in Melbourne im Halbfinale, um dagegen Djokovic im Finale zu spielen. Das war beim letzten Grand Slam. Ich hoffe es. Ich hoffe, das ist das Ziel von Sascha Zverev, jetzt dazu zu gehören, weil er hat das Potenzial und er hat auch mit 29 noch das Alter, das die nächsten 2-3 Jahre umzusetzen.
Super. Eine Frage. Ich überspringe eine Frage von Tim, aber ich lese sie trotzdem vor, weil du hast sie schon ein bisschen beantwortet. Aber ich fand es witzig, wie er es formuliert hat. Wie könnte Sascha aus eurer Sicht die nun durch diesen historischen Erfolg entfesselte Leichtigkeit instrumentalisieren und für die Zukunft nachhaltig einsetzen? Sorry, langer Satz, aber so ist das manchmal im Tennis. Ich finde, das hast du schon super beantwortet, darüber haben wir schon gesprochen. Nikolai fragt ähnlich nach dem Hype von Lana war es, glaube ich, oder von Juliane, genau, Juliane hatte nach dem Hype gefragt, aber Nikolai fragt nochmal spezifischer, glaubst du, es könnte den Paddle-Hype aufhalten und vielleicht doch wieder mehr Tennisplätze statt Paddleplätze bauen?
Erstmal bin ich ein riesen Paddle-Fan und ich glaube, den Hype in Deutschland kann man nicht aufhalten. Italien hat es entdeckt, England, Spanien, Frankreich. Deutschland wird das nächste Land sein, was deutlich mehr Paddleplätze hat als aktuell. Und das hängt auch mit dem Tennis zusammen. Paddle hat einen Bezug zu Tennis, ist ein anderes Spiel, ist vielleicht ein bisschen leichter, aber ist sozialer. Also es ist leichter, Paddle zu spielen in der Gruppe als Tennis, aber das hängt miteinander. Und ich glaube, dass Tennis auch davon profitieren wird. Und grundsätzlich, ja, es wird einen neuen Boom geben, dank der Folge von Sascha Zverev und hoffentlich einen anderen deutschen Spieler.
Ja, hoffentlich. Das wäre schön. Also ich bin ja Anti-Paddle und Pickel, nicht Anti, aber ich bin ähnlich wie Nikolai. Ich glaube, er impliziert das auch, dass er die Tendenz sieht, dass Tennisclubs ihre Plätze in Paddleplätze umbauen. Ich glaube, das ist meine Sorge. Gegen Paddle selbst habe ich nichts, aber ich finde halt, genau wie du sagst, Paddle ist leichter, Pickel ist noch viel leichter und die Leute machen halt lieber gerne was Leichtes als was Schweres, was Tennis ist. Tennis ist unheimlich kompliziert und ich habe Angst, dass mir alle Plätze weggenommen werden. Das ist mein einziges Ding. Ich habe noch eine Frage, die ist auf Englisch. Ich versuche sie jetzt so ein bisschen zu übersetzen auf Deutsch. Die ist von Alexander und er fragt quasi nach der Saison, nach der Rasensaison von Sascha und ob er diesen Hype deiner Meinung nach mitnehmen kann in die Rasensaison, weil Carlos noch verletzt ist und weil Jannik jetzt schon gesagt hat, dass er die komplette Rasensaison bis Wimbledon überspringen wird. Wir wissen nicht, ob er Wimbledon spielt. Bisher denken wir ja, aber das wissen wir nicht. Und glaubst du, Sascha könnte uns auf Rasen überraschen, ist die Frage von Alexander.
Also kurze Antwort, auf jeden Fall. Er war in Halle im Finale, er war in Stuttgart im Finale. Eigentlich sein Spiel mit diesem unglaublichen Aufschlag, auch der zweite Aufschlag, ist prädestiniert, sich leicht auf Rasen zu tun. Was mir bis jetzt bei ihm noch nicht gefällt, ist die Return-Position, generell die Spielposition. Mhm. Er spielt auf Rasen im grünen Bereich. Sprich, er spielt so weit hinten, wo es noch grün ist. Er muss zum braunen Bereich, wo es an der Linie ist, weil er einfach leichter sich bewegen kann und auch seine Netzangriffe, die noch nie so häufig gemacht wie jetzt, ist genau das richtige Rezept auf Rasen. Einfach offensiver, häufiger ans Netz, näher in der Grundlinie, dann gibt es keinen Grund, warum Sascha auch nicht auf Rasen gut spielen kann.
Ja, wir hoffen es sehr. Ich hoffe, er kann sich vor allem erholen, mental und emotional ist ja dann doch ganz schön viel und es wird auch immer mehr jetzt. In dieser Woche werden viele was von ihm wollen. Deswegen hoffe ich, dass er sich erholen kann, dass er das Gefühl hat, dass er was erreicht hat, seinen Traum erreicht hat und dass sich das genauso anfühlt, wie er sich das gewünscht hat. Das ist mein Dream für ihn. Und Borussia, vielen Dank. Wir haben das super besprochen. Ich glaube, wir werden in den zukünftigen Wochen noch mehr darüber sprechen. Darauf freue ich mich auch. Lass uns zu den anderen Spielern und Spielerinnen des Turniers übergehen. Es gibt noch andere. Sascha hat sich das mehr als verdient, dass 40 Minuten komplett ihm gewidmet werden und seinem riesen Erfolg. Aber lass uns kurz über Flavio Cobolli sprechen und dann gehen wir zu den Frauen über. Wie hat er dir gefallen im Finale insgesamt, nachdem ja der erste Satz ihm dann doch ein bisschen über den Kopf und auch über den Körper gerollt ist? Wie hat er dir danach gefallen für sein allererstes Grand-Slam-Finale?
Hervorragend. Wir sprechen ja über fehlende Persönlichkeiten. Also Flavio ist einer. Der kann die Massen faszinieren, wie er da mit den Zuschauern gespielt hat. Sein Lächeln auf dem Platz erinnert mich so ein bisschen an Alcaraz. Die Spielweise, diese Stops, dieses Schlitzohrige. Dann kommt er mal ans Netz, dann ist er wie ein Wiesel an der Grundlinie unterwegs. Also das ist einer, wo man gerne hinschaut. Also faszinierendes Tennisspiel. Aber auch für ihn hat sich was verändert. Er ist jetzt Grand Slam Finalist. Er ist jetzt, sag mal, in Italien viel bekannter. Aber sag mal, was machen die Italiener? Dann ist Sinner raus, dann kommt Cobolli oder Arnaldi oder Berrettini oder Musetti. Was ist denn bei den Italienern los, bitte? Bei jedem Grand Slams haben sie einen, der ins Halbfinale oder Finale kommt. Schon ein bisschen zum Neiden.
Ja, das ist sehr zu beneiden. Eine Frage, genau, das wollte ich dich fragen, wollte ich aber jetzt nicht am Anfang machen, als wir über Sascha gesprochen haben. Aber war es ein Vorteil oder ein Nachteil für Flavio, dass er das Halbfinale nicht spielen musste? Da habe ich ganz lange drüber nachgedacht und ich bin zu keiner zufriedenstellenden Antwort gekommen. Was glaubst du?
Ich glaube, es war ein Vorteil, weil er hat sich einfach Kraft gespart. Hat dann zwei Tage mehr frei gehabt. Auf der anderen Seite hat er sehr nervös angefangen. Deswegen vielleicht für ihn war das vielleicht ein Nachteil, dass er zu viel Zeit hatte zum Nachdenken.
Drüber nachzudenken.
Grand Slam Finale ist ein anderes Biest. Das ist einfach, das kannst du mit keinem anderen Turnier vergleichen. Die ganze Öffentlichkeit, die Azzurris, alle haben ihm natürlich Mut zugesprochen und ihm Ratschläge gegeben. Vielleicht zu viel. Und das hat man im ersten Satz gesehen.
Ja, danach hat er sich hervorragend geschlagen. Ja. Ich glaube, bei ihm, das wird interessant, Sascha und Flavio sind ja gut befreundet. Und ich glaube, bei Flavio wird ein ähnliches, ich würde gar nicht sagen Problem, eine ähnliche Herausforderung auf ihn zukommen wie bei Sascha. Ich finde, wenn er gut spielt, so wie jetzt bei dem French Open, ist er ein bisschen aggressiver, als sein Instinkt ist. Und wenn er nicht so gut spielt, dann ist er extrem weit hinter der Grundlinie und spielt dann so den Ball rein und hofft auf die Fehler seiner Gegner. Und wenn er so spielt wie jetzt bei den French Open und hat eben dieses, was du sagst, Schlitzohr und ein bisschen mehr Power und traut sich mal was, dann spielt er immer gut. Das hat er letztes Jahr in Wimbledon, nämlich eigentlich ist ja Sand sein viel besserer Belag, sagt er auch, ist sein Lieblingsbelag. Aber letztes Jahr in Wimbledon musste er aggressiver spielen, weil er dachte sich, ich bin auf Rasen, hier bringt's nichts, wenn ich den Ball reinömmel. Und das war ja sein erstes Viertelfinale bei einem Grand Slam. Und ich glaube, bei ihm ist es ähnlich wie bei Sascha, weil er so schnell ist, weil er sich so gut bewegt, weil er so viel Sicherheit in seinen Schlägen hat, ist er manchmal ein bisschen gemütlich mit nur reinzuspielen. Und wenn er mehr macht, dann ist er gleich eben der Flavio Cobolli, den wir jetzt bei den French Open erlebt haben.
Ja, richtig, ja.
Ja. Möchtest du über die Frauen sprechen oder möchtest du bitte noch was zu dem Männerturnier sagen?
Nee, ich wollte noch vielleicht mal eine Frage an dich. Ich meine, Sascha hat ja immer wieder betont, dass das wichtigste Turnier war für ihn und am meisten bedeutet hat die Goldmedaille in Tokio für Deutschland. Mhm. Aber er hat das gesagt, also noch kein Grand Slam Turnier gewonnen hat. Ich würde gerne von ihm wissen, hat sich da was verändert? Wie war die Emotion Sonntagabend? Wie ging es ihm Montagmorgen? Er hat ja wirklich gefeiert und die Trophäe immer in die Luft und die Familie. Ich glaube, da hat sich was verändert, was ab heute das wichtigste Turnier in seinem Leben war.
Ich glaube auch, aber ich glaube, dass das ein Selbstschutz war, dass er das gesagt hat. Ich glaube, dass er das auch vorher schon wusste, aber ich glaube, dass es für ihn so eine super Aussage war, so hey, ich habe schon das Größte in meinem Leben erreicht und hat sich dadurch ein bisschen Druck genommen, damit er dann das Finale so gut spielen konnte, wie er es gemacht hat. Ich glaube, das war das eine und ich glaube schon, ich komme nochmal darauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe, wenn du Migrationshintergrund hast, dann hat er sich, glaube ich, gehofft, wenn er... Weil am Ende ist im Tennis, ist es, glaube ich, der am wenigsten nationalistische Sport, den wir haben. Weil du einfach meistens für dich selbst spielst und dann das Land, siehst du ja bei Sascha, wie fickel es ist. Wenn er gewinnt, sind wir alle, Sascha ist Deutscher und wenn er verliert, ist er Deutsch-Russe so ungefähr. Ja, das ist ja so der Klassiker. Genau. Und im Tennis, finde ich, ist es der am wenigsten nationale Sport, bis auf Davis Cup, das habt ihr auch gewonnen, und eben die Olympischen Spiele. Das ist dann, da spielst du wirklich für dein Land. Und ich glaube, er hat sich heimlich auch gehofft, dass er mit der Goldmedaille sich vielleicht auch ein bisschen ins Herz der Deutschen spielt. Das hat ja auch eine Zeit lang geklappt. Aber wie es halt so ist, nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit, sondern ich glaube generell heutzutage mit sozialen Medien und mit allem, was passiert, geht vieles und vor allem viele Erfolge gehen schnell vergessen. Mhm. Das Gute ist, Boris, auch viele Misserfolge gehen schnell vergessen. So kann man es immer ganz positiv und negativ sehen.
Ja, stimmt.
Okay, lass uns über die Frauen sprechen. Wir haben noch ein paar Minütchen. Mira Andreeva ist die Grand Slam Championess auf der Frauenseite. Eine Überraschung, Fragezeichen, würde ich gar nicht so sagen. Viele, viele Experten und Expertinnen haben sie schon lange auf Grand Slam Jagd und sie ist, seit sie 15 ist, gehört sie schon zur absoluten Elite dazu. Hat letztes Jahr 2 WTA 1000er hintereinander gewonnen in Dubai und in Indian Wells. Damals war sie erst 17 und 18 Jahre alt, also wirklich noch extrem jung, ist immer noch erst 19 und hat jetzt schon Grand Slam Titel, hat also noch gute 10, 11, 12, hoffentlich 15 Jahre vor sich auf der Tour, wenn sie gesund bleibt. Sie hat es auch ähnlich wie Sascha mental extrem gut gemeistert im Finale. Sie war nämlich auch erst das allererste Mal in einem Grand Slam Finale und sofort die Favoritin. Das ist ja sonst nicht so üblich, aber das hat sie toll gemacht. Wie hast du das Finale der Frauen verfolgt? Ich weiß, du warst sogar live da, oder?
Genau.
Hast du nicht sogar live geguckt? Yeah.
Ja. Ich war also direkt am Platz gesessen, in der Box, in der ersten Reihe. Mein Freund David hat mich da eingeladen. Und ich konnte sehen, auch die Anspannung Anfang des Matches waren ja 4 Breaks gleich gegeneinander.
Genau,
4 Breaks in Folge. Aber irgendwann hat sich einfach die Klasse von Mira Andreeva durchgesetzt, die Power. Und für Schwalinska war es vielleicht ein Match zu viel. Hm. Ich glaube, sie war auch überwältigt von der Situation. Ich meine, ganz Polen hat zugeschaut. Bei ihr in den Spielen im Finale haben mehr Zuschauer aus Polen zugeschaut wie bei ihrer Freundin Iga Świątek. Das musst du mal vorstellen.
Krass,
Und auch, sie kommt aus der Qualifikation. Sie konnte nach der zweiten Runde, ich rede von Schwalinski, sie konnte nach der zweiten Runde ihr Hotelzimmer nicht bezahlen.
Ja, krass, das ist so krass, die Geschichte.
Es musste ein Sponsor einspringen, weil der wusste, sie hatte dann genügend Preisgeld, aber aus den Niederungen des Tennissports kam sie raus und jetzt ist sie natürlich der Star, vor allem in Polen und das ist schön, auch wie sie spielt, was sie erfrischend, aber... Hm. Mira Andreeva ist für mich der neue Star am Tennishimmel. Die wird noch viel mehr Grand Slam gewinnen. Es war für mich eine Frage der Zeit. Auch sie wird betreut von Conchita Martinez, eine der besten Trainerinnen aller Zeiten, gerade bei den Damen. Also da ist der Weg vorgezeichnet. Ich finde auch spannend, wie sie ihre Reden hält. Also sie dankt sich immer selber. Und da hat sie recht. Sie hat recht mit dieser Aussage, weil wenn sie es nicht machen würde, also du kannst die beste Trainerin der Welt haben, du musst die Motivation haben, du musst rechtzeitig ins Bett, du brauchst die Diät, du musst das Training, du brauchst die Disziplin und deswegen hat sie recht, aber das mit 19 Jahren, also sie ist meines Erachtens mental deutlich weiter. und das wird ja gut tun, auch mit diesem Sieg gut umzugehen. Aber was ist generell bei den Frauen los? Also wenn ich diesen Blackout von Sabalenka zum wiederholten Male sehe, wenn ich das frühe Ausscheiden von der Titelverteidigerin Coco Gauff sehe, wenn ich das frühe Ausscheiden von der viermaligen Roland-Garros-Siegerin Iga Swiatek sehe, sag mal, die Favoriten waren jetzt alle früh weg. Ist das gut fürs Frauentennis oder ist das schlecht?
Jetzt wisst ihr mal, wie wir uns immer fühlen. Jetzt waren bei euch auch mal alle Favoriten raus, genau, bis auf Sascha. Genau. Ja, siehst du, genau. Das ist doch gut für dich, hast du doch gerade gesagt. Genau. Die Einschaltquoten waren die besten, die jemals da waren.
Stimmt.
So ist es, im Chaos zu leben. Ich hoffe, es gefällt euch. Nein, also ich mag das ja immer. Ich kann das verstehen, dass die Leute Stars wollen. Ja, ich kann das total verstehen. Ich glaube, als jemand, der im Tennis arbeitet und im Tennis seit gefühlt 20 Jahren jetzt irgendwie dabei ist, ist es schöner, wenn man Überraschungen hat. Weil wir sehen es ja jede Woche, weißt du, viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die schalten dann ein, wenn ihr auf Eurosport seid, und die genießen dann, dass sie nach der Arbeit was zu gucken haben und einfach der Fernseher im Hintergrund läuft, während sie vielleicht ihr Homeoffice machen. Aber wir sehen jede Woche die gleichen Spielerinnen. Yeah. Woche für Woche für Woche. Und wenn da neue Gesichter sind, dann bekreuzigen wir uns nur und sind so, Halleluja, vielen Dank. Genau. Deswegen ist es, glaube ich, ist es schwierig, uns mit dem normalen Tenniszuschauer oder Tenniszuschauerin zu vergleichen. Bei Maja Chwalinska war es leider auch so, dass sie krank war. Also ich bin zu dem, aber ich bin zu ihrem Warmmachen gegangen. Sie hat sich an dem Tag warm gespielt auf dem Platz 4, wo Sascha sich auch immer warm gespielt hat für alle Matches. Auch wenn er auf Philipp Chatrier spielen konnte, er hat sich immer lieber auf diesem einen Platz, da hat er ein bisschen mehr Ruhe, hat sich immer dort eingespielt, und das hat Maja auch gemacht. Und ich bin dahin und sie hat die ganze Zeit gehustet, sich die Nase geputzt, es hat Pause gemacht, musste abbrechen, hat dann wieder ein bisschen gespielt. Sie hat nichts gesagt, aber ich glaube, sie war ziemlich erkältet. Ich würde jetzt nicht sagen, sie war todkrank, aber sie war sehr erkältet. Okay. Und natürlich, ich meine, sie hatte die meisten Matches von allen gespielt. Ja. Sie war 3 Wochen in Paris. Weißt du, du erzählst immer, wie schwer es ist, 2 Wochen Grand Slam Tennis zu machen. Sie hatte 3 Wochen Grand Slam Tennis. Das ist so absurd. Also die hat ganz schön viel durchgemacht und ihr Spiel war total erfrischend mit der ganzen Rotation. Ja, aber du hast schon recht, die Favoritinnen haben, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und ich glaube, für mich war das Schockierendste der Arina Sabalenka Exit. Nicht, weil sie war mit am weitesten von den anderen. Also Iga Swiatek, Coco Gauff sind vorher ausgeschieden. Aber das war das Schockierendste, die Art und Weise, wie sie einen kompletten Zusammenbruch hatte. Vor allem, nachdem ihr ja was Ähnliches letztes Jahr im Finale passiert ist. Es waren genau die gleichen Bedingungen. Es war extrem windig, es war sehr kalt, das Dach war offen. Es war nicht leicht zu spielen, man brauchte ein bisschen mehr Geduld. Und die hat sie überhaupt nicht gefunden, obwohl sie Satz und 4-1 und Doppelbreak geführt hat. Also es war wirklich der Wahnsinn. Und ich hab lange drüber nachgedacht und ich will das mit aller Vorsicht sagen, weil ich glaube nicht, dass etwas, was im Tennis passiert, mit einem richtigen Trauma gleichzusetzen ist. Ne? Traumata sind ganz schlimme Sachen, die Menschen das Leben einschränken. Am Ende ist Tennis nur ein Spiel und mal gewinnt man, mal verliert man. Ja. Aber ich glaube, es gibt so etwas, Freud redet von dem Zurückkommen des Unterdrückten. Wenn man etwas unterdrückt, dann kommt es manchmal gewalttätiger wieder zurück. Und ich glaube, dass sie das Finale letztes Jahr gegen Gauff nicht richtig verarbeitet hat. Ich glaube, sie wollte einfach nicht darüber sprechen. Und dann, als so die Situation ähnlich war, ähnliche Spielerin, Schneider spielt ganz anders, aber die war solide, ne? Die hat dann keinen Fehler mehr gemacht. Die hat sich reingefaltet. Und ich glaube, dass auf einmal diese Gefühle von dem letzten Jahr sie überkam. Sie hat die Kontrolle über sich verloren und konnte dann nicht mehr da rausfinden. Und ich glaube, weil sie das vom letzten Jahr nicht richtig verarbeitet hat. Das ist meine Spekulation. Was denkst du zu dieser Theorie? Ist es zu wubu oder siehst du da eine Wahrheit drin?
Nee, wenn du eben von Wahrheiten wegläufst, kommt die Wahrheit wieder und holt dich ein. Das ist mit allen Themen so. Und wir wollen da jetzt nicht zu sehr die Hobbypsychologen spielen, aber leider ist der Tennissport der brutalste auf der Welt, weil du einfach nackt bist. Du bist alleine auf dem Platz und du musst mit allen Ängsten, Fürchten, mit der, ich rechne von den Dämonen, musst du umgehen vor der Weltöffentlichkeit. Und wenn du das nicht machst, dann wiederholt sich das so oft, bis du eine Lösung gefunden hast. Mhm. Und ich kann bei Sabalenka die US Open Finale ansprechen, Australian Open, das wiederholt sich von Grand Slam zu Grand Slam. Und sie ist die dominierende Spielerin, aber jedes Mal, wenn es um alles geht, und Grand Slam ist das wichtigste Turnier, oder wir haben zum Glück viermal im Jahr, dann kommt das immer wieder zurück. Und wenn du da keine Lösung findest, dann wird das auch nicht besser. Also es wird nicht plötzlich besser, sondern du musst daran arbeiten. Jetzt kenne ich ihr Umfeld nicht genau. Ich weiß, sie ist verlobt. Ich habe den Brasilianer kennengelernt, ein cooler Typ. Max Mirny ist neu im Team, sozusagen als Supercoach. Hat er da die Persönlichkeit, die Reife, kann ich nicht beurteilen. Sie hat ihren täglichen Trainer. Ich weiß, sie arbeitet auch mit einem Psychologen. Aber wie ehrlich geht man mit Aryna Sabalenka wirklich um? Ich habe die Erfahrung gemacht, mit solchen Superstars ist man vorsichtig, die Wahrheit zu sagen. Man will ja nicht gefeuert werden. Man tut oft den Finger nicht in die Wunde legen, weil man das wehtut. Und vielleicht flippt sie dann aus. Aber ich glaube, sie hat mit ihrem Dilemma ist bis jetzt nicht richtig umgegangen. Deswegen wiederholt sich das jedes Mal. Und deswegen ist Tennis so brutal. Du hast ja gar keine Flucht. Du kannst nicht sagen, meine Auszeit oder Trainerwechsel.
Ja, genau, so Timeout,
ja,
Leute.
Ja, Trainerwechsel mich aus, sondern der Fan, der Zuschauer ist fast scharf auf so eine Situation, wenn der Superstar den Blackout hat und die Nerven verliert. Auch deswegen die ganze Öffentlichkeit bei Sinner. Der hat mehr Öffentlichkeit bekommen über seine Niederlage in der zweiten Runde, wie über manchen Sieg, weil man es eben nicht wahrhaben kann, dass auch solche Superstars Schwächen haben und einfach auch mal schlecht aussehen. Aber sie muss daran arbeiten. Das geht nicht jetzt morgen vorbei, sondern es kann sein, dass sich das in Wimbledon und US Open wiederholt.
Ja, es ist total krass. Du hast es gerade gesagt, es ist genau richtig. Australian Open 3-0 im dritten Satz im Finale gegen Rybakina geführt. Vor vier Jahren gegen Muchova im Halbfinale 5-2 im dritten geführt, noch verloren. Das Finale bei den US Open gegen Coco Gauff, das sie verloren hat, hat sie Satz und Break und 0-40 gehabt, noch verloren. Also es ist wirklich, wenn sie gut spielt, ist sie mit Abstand die beste Spielerin der Welt. Punkt. Ja. Ich würde Iga Świątek noch dazu setzen, weil ich finde, sie hat hier wieder, sie hat einen richtigen Schritt in, die hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Sie hat wieder extrem gut gespielt, extrem dominiert. Die ersten drei Runden auf schnelleren Belegen ist da immer noch Raum, aber auf Sand, wenn sie wieder zu sich findet, zu ihrem Selbstbewusstsein, das sie einst hatte, dann wird die diese French Open wieder dominieren, weil die war so viel besser als, auch als Marta Kostyuk, gegen die sie dann verloren hat, die hat dreimal mit Break geführt und hat sich dann selbst wieder zurückgebreakt, weil sie ein paar Doubletten, weißt du, wurde dann hektisch und nervös. Wenn sie das wieder in den Griff kriegt, dann wird Iga Świątek wieder ganz oben mitspielen, glaube ich. Coco Gauff mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Ich finde sie immer noch die beste Athletin der Welt, die beste Athletin, die jemals Tennis gespielt hat vielleicht. Aber du hast es ein paar Mal gesagt, ich bin langsam, du hast mich, glaube ich, überzeugt. Ich glaube, sie braucht einen richtigen Tennistrainer, Boris. Also, weißt du, sie hat ja, ich glaube, was halt der Unterschied ist, weil ich habe wirklich drüber nachgedacht, klar, sie hat Jean-Christophe Varell an ihrer Seite. Okay, das ist so der Hitting-Partner, der auch so mehr oder weniger Trainer macht und den Biomechaniker. Aber ich habe drüber nachgedacht, der Biomechaniker, der Aryna Sabalenka geholfen hat, die Jibs in den Griff zu kriegen, Aryna hatte ja ihren Trainer Anton Dubrov immer dabei. Also der Biomechaniker war quasi das Add-on zu ihrem schon bestehenden Tennistrainer. Und bei Coco Gauff, sie hat ja ihren Trainer gefeuert, hat weiter mit ihrem Hitting-Partner gemacht und ihn, den Biomechaniker, quasi angestellt als Ersatztrainer oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich kann meinen Finger nicht ganz drauflegen, aber ich weiß, was du meinst. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht oder angefangen drüber nachzudenken, ob du womöglich recht hast und sie einfach einen ganz klassischen, normalen Trainer braucht. Und dann kann sie ja den Biomechaniker dabei behalten, der mit ihr an der Technik arbeitet. Ja. Aber ein Trainer hat halt mehr als nur Technik. Der hat Trainingsumfänge im Blick, Trainingsintensität, Technik, Taktik etc.
Strategie.
Strategie, genau.
Ja. Also, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, als ich am Samstag in Paris war und sah mit den Kollegen von TNT Amerika, mit Coco Van de Ven und Jeannie Bouchard und Mary Jo Fernandez und die sagen alle ganz klar, es gibt nur einen, der das Sagen hat im Camp Coco Gauff, das ist der Vater. Der sitzt zwar nicht in der Box, aber der entscheidet alles. Genau, was du sagst, was ein Trainer machen müsste, Intensität, Volumen, Strategie, Turnierplan, das entscheidet der Vater von Coco Gauff. Da kann man sagen, bis wohin sehr gut gemacht, aber jetzt seit einem Jahr spielt sie einfach schlechtes Tennis. Und das hat auch mit dem Aufschlag nichts zu tun oder mit der Fitness. Sie spielt nicht mehr gutes Tennis und deswegen ist ein Tennistrainer gefragt, der das vielleicht schon mal gemacht hat, der vielleicht andere Weltklasse-Spielerinnen betreut hat, weil Psychologie hin und her, Biomechanik gar nicht hin und her, noch wird Tennis auf dem Tennisplatz gewonnen und nirgendwo sonst. Und da fehlt es ihr meines Erachtens an der tennisspezifischen Training. Und das muss ich schnell machen, weil das geht so rasend schnell, dass die jüngeren Spielerinnen kommen. Wir sprachen von Andreeva. Du bist der Meinung, dass Swiatek wieder zurückkommt. Sabalenka wird auch nicht schlechter. Also die Konkurrenz schläft nicht. Kostyuk ist für mich so auch die Spielerin, die noch stärker wird in den nächsten Grand Slams. Also momentan steht Coco Gauff noch auf einer 7 der Weltrangliste. Und also ich sehe nicht, dass das in Wimbledon deutlich besser werden soll. Ich hoffe es für sie, dass sie auf dem Hartplatz, wo sie sich am wohlsten fühlt, wieder ihre Form findet. Aber wie? Und meines Erachtens braucht sie dringend einen Supercoach, einen Trainer, der einfach weiß, wovon er spricht.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe noch eine Sache von Mira Andreeva, die ich zu berichten habe. Ich habe mit Conchita gesprochen bei den French Open und sie hat mir erzählt, dass nach der dritten Runde gegen Marie Butzkova hatte Andreeva so einen kleinen Rückfall in ihre Emotionalität, nenne ich es mal. Ich weiß nicht, ob du es anders beschreiben möchtest, aber sie hatte noch mal einen kleinen jugendlichen Ausraster mit Heulen und in die Box schreien und so weiter und so fort, wie wir das in der Vergangenheit schon ein paar Mal von ihr gesehen haben. Und nach dieser dritten Runde, und das finde ich so bemerkenswert bei Mira Andreeva, nach dieser dritten Runde hat das gesamte Team, wie bei so einer Intervention, auf sie gewartet, haben sie hingesetzt, haben sich um sie herumgesetzt in so einem Halbkreis und haben gesagt, Mira, so geht es nicht weiter. Entweder du reißt dich zusammen oder wir reisen alle ab. Und sie war so, weil nach der dritten Runde, genau was du gesagt hast, normalerweise, also es gibt zwei Formen, ne? Manche Teams reden nie Wahrheit mit ihren Superstars. Ja. Und ich würde sagen, Boris, 99, vielleicht 100% der Teams reden definitiv nicht mit ihrem Superstar die Wahrheit während eines Grand Slam Turniers, oder?
Richtig.
Würden immer sagen, lass uns erstmal das Turnier abwarten und danach sprechen wir mit ihr. Nee, die haben sich gemeinsam hingesetzt und Mira hat wie so ein Switch umgelegt, hat keine einzige Regung mehr gezeigt und gewinnt die French Open. Das muss man erstmal so umgesetzt bekommen.
Nein, aber das ist ein sehr guter Punkt. Natürlich musst du im Grand Slams, wenn du eine der Favoriten bist, mit dem Spieler reden. Und das machen wenige, weil sich wenige getrauen. Aber nur dann hat der Spieler die Chance, gerade in der zweiten Woche eines Grand Slams. Das hat mit Tennis nichts mehr zu tun. Da geht es nur um Angstbewältigung, um Druckbewältigung, um Strategie, auch richtige Strategie. Und dann ist ein Supercoach gefragt und nur dann kann der Spieler das Turnier gewinnen. Es geht immer um die zweite Woche eines Grand Slams. Erste Woche kann jeder, zweite Woche ist entscheidend, wen du an seiner Seite hast. Die Guten machen den Unterschied.
Ja. Und aber, Boris?
Ja. Nein, ein Punkt würde ich gerne noch mit dir sprechen.
Ja, gerne.
Das Comeback von Serena Williams.
Oh ja.
Das Comeback von Serena Williams. Also wir haben viel über Roland Garros, aber seit es klar war, dass Serena in Queen spielt, gibt's bei CNN immer 5 Minuten über Roland Garros und 10 Minuten über Serenas Training oder ihr Doppel in der ersten Runde. Was hältst du davon? Warum macht sie sowas und wird aus dem Doppel vielleicht sogar ein Einzel?
Ich glaube schon. Also ich glaube, meine Meinung dazu ist, dass kein Mensch auf dieser Welt, kein Athlet auf dieser Welt sich freiwillig wieder in diese Anti-Doping-Regeln reinbegibt, wo man jeden Morgen um doppelt zu spielen. Vor allem nicht Serena Williams. Ja, du gibst einen Teil deiner Freiheit, deines Lebens auf. Die wissen jeden Tag zu jeder Stunde, wo du bist und können dich jeden Tag zu jeder Stunde dort aufsuchen, wo du bist. Meistens kommen sie um 5 Uhr morgens just to fuck with you. Ja. Entschuldigen Sie meine Language, aber es ist wirklich so. Und keiner macht es freiwillig, Boris, um dann am Ende ein bisschen Doppelchen zu spielen. Ja. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Guter Punkt. Meine Meinung. Ja. Ich glaube, dass sie doppelt spielt, um zu gucken, gucken, wie ihr Körper ist zuerst. Und wenn sie das ab kann, ich habe mir das Match gestern angeguckt und ich muss sagen, ja. Boris, sie sieht super gut aus. Ja. 120 Meilen die Stunde serviert. 120 Meilen. Das sind knapp 200 km/h. Ja. Das Stadion war proppevoll bis auf den letzten Sitz ausverkauft. Ja. Und wenn sie das ins Einzel übertragen kann, ich würde es niemals machen, aber more power to her.
Klar.
Ich habe mich aber eine Sache, das muss ich sagen, das, was du gerade gesagt hast, hat mich schon genervt. Und ich habe in dem für diesen amerikanischen TV-Sender habe ich eine Sendung moderiert und die wollten von mir an dem einen Tag, als sie das dann bekannt gegeben hat, dass ich die Sendung damit eröffne und ich habe mich geweigert. Ich habe zu denen gesagt, es läuft ein Grand-Slam-Turnier hinter mir. Die Spieler und Spielerinnen sterben in der Hitze. Ich weigere mich, die Sendung damit aufzumachen. Serena ist die absolute Legende und sie soll für immer spielen, solange sie möchte und alles gewinnen. Aber während ein Major läuft, eröffne ich die Sendung nicht damit, sondern ich werde es irgendwann berichten. Aber ich möchte die Sendung mit den Spielern und Spielerinnen, die sich hier den Hintern aufreißen, eröffnen. Aber genau wie du sagst, hat dann so ein bisschen Überhand genommen.
Ja.
Und das Grand Slam war dann nicht mehr das Wichtigste, sondern Serenas Doppel-Comeback war wichtiger.
Nein, also ich kann es aus ihrer Position verstehen. Wenn sie eben fit genug ist, warum nicht? Die hat zwei Kinder bekommen, ist eine erfolgreiche Unternehmerin, das habe ich nicht vergessen. Also nach ihrer Tenniskarriere ist sie sehr gute Investorin geworden, hat ein tolles Management um ihre Seite und ist einfach ein echter Superstar. Und auch deswegen boomt unser Sport. Wir brauchen Superstars und wenn Serena Williams Einzel in Wimbledon spielen würde, dann haben wir einen neuen TV-Rekord. Und dann wird sie im Sommer in Amerika spielen und die US Open. Weißt du, was da los ist? Und wer profitiert? Krass. Unser Tennissport.
Ja, ich bin gespannt, ob Wimbledon sich schon zutraut oder ob es erst US Open werden. Aber ich bin mir, wenn ihr Körper hält, hoffentlich, klopf, 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 wenn ihr Körper hält, bin ich mir sehr sicher, dass sie wieder einzuspielen wird. Ich habe mir ihre Pressekonferenz angeguckt und sie hat so drumrum geredet, sie wollte nichts sagen. Aber wenn sie nichts sagt, das ist für mich ein Ja.
Wenn sie nichts sagt, sagt sie sehr viel. Sie kann auch sagen, definitiv auf keinen Fall Einzel. Das hat sie nicht gesagt. Deswegen, du hast recht, sie testet ihren Körper, ihre Physis im Doppel, ob sie fit genug ist. Sie wird ja nächste Woche in Berlin auch Doppel spielen.
Genau.
Mein Kumpel Markus Söcke ist aus dem Häuschen. Der sagt auch deswegen Zuschauerrekord in Berlin. Und das Tennis braucht Zugpferde und Tennis braucht auch Superstars, die es zulassen und sich wohl dabei fühlen, weil die Fans wollen das und Serena gibt ihnen das genau, was sie wollen. Also ich finde es wunderbar. Und wenn sie eben auch Matches gewinnen, ich meine, ihre Schwester Venus spielt auch wieder Einzel seit letztem Jahr, ist noch ein Jahr älter, hat bis jetzt kein Match gewonnen. Das ist nicht gut für die Marke Serena Williams. Also wenn, muss sie gewinnen. Die muss das Turnier nicht gewinnen, aber ein paar Matches soll sie gewinnen. Dann ist alles gut.
Super. Boris, hast du noch etwas zu sagen? Oder dich in deinen wohlverdienten Urlaub jetzt nach zwei Wochen und einem Tag French Open jeden Tag? Und wahrscheinlich kriegst du jetzt auch ständig Anrufe, oder? Damit du dich äußerst.
Ja. Nee, also ich bin Montagmittag nach Hause gekommen zu meiner Tochter und konnte meine Stimme nicht mehr hören. Ich war müde über meine eigene Stimme und habe einfach gesagt, bitte lass mich jetzt nicht mehr reden. Ich habe viel zu viel erzählt und lass mich mal einen Tag schlafen. Das habe ich gemacht und bin jetzt seit heute wieder fit. Und es freut mich eben mit dir zusammen dieses wichtige Thema Sascha Zverev und Nu. Major, wohin geht die Reise? Weil es ist das Thema in Deutschland und ich glaube, wir haben es sehr gut thematisiert.
Glaube ich auch. Vielen Dank da auch für deine Einblicke in deine eigene Seele. Das ist ja, macht ja dann doch schon was mit einem Menschen, so ein Riesenerfolg. Und ich bin sehr froh, dass es nicht über Nacht kam für ihn. Ich glaube, dass er reif genug ist, damit gut umzugehen. Und ich hoffe, dass ihn das so befreit, dass er jetzt wirklich die nächsten Wochen einfach spielen kann und uns das zeigen kann, was er kann. Vielen Dank. Herzliche Glückwünsche gehen raus von einem Grand Slam-Sieger an den anderen Grand Slam-Sieger und von mir natürlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mit Becker Petkovic, Boris.
Bestimmt. Danke dir.
Tschüss.
Ciao, ciao.